Frische Sicht, Presseportal für unabhängigen Journalismus.
Hallo, mein Name ist Katrin Feldmann und ich freue mich sehr, mit Fritz Weidinger zu sprechen, bei dem ich vor ungefähr einem halben Jahr als Patientin seine Praxis besuchte und so herzlich empfangen wurde, trotzdem ich nicht so eine, damals musste man noch keine FFP2-Maske tragen, aber ich trug so eine andere, ein Tuch dick drum gewickelt. Und ich wurde dennoch auch schon von den Sprechstundenhilfen und im Empfang so freudig und willkommen, herzlich willkommen geheißen, dass ich so sehr berührt war von diesem Arztbesuch. Und insofern blieben wir ein bisschen in Kontakt. Wir unterhielten uns auch während der Konsultation ein bisschen. Und jetzt möchte ich Sie ein paar Sachen fragen zu der Situation, in der wir seit, ja, ist eigentlich ja fast schon, ja, einem Jahr festhängen. Jetzt inzwischen hängen wir da irgendwie fest. Vielleicht fangen wir kurz so an, dass Sie über sich erzählen, wer Sie sind, was Sie tun. Bitteschön.
Ja, hallo, Frau Feldmann. Also, mein Name ist Fritz Weidinger. Ich bin hausärztlicher Internist in Tutzing am Starnberger See und mache das jetzt seit über 20 Jahren. Sehr gerne. Ich bin also Überzeugungstäter. Habe in den letzten 20 Jahren sehr schöne Erfahrungen gesammelt, über eine sinnvolle Art Medizin zu machen und einen, ich glaube schon, sehr persönlichen Kontakt zu vielen meiner Patienten und habe mich sehr, sehr gefreut, als ich Sie kennengelernt habe und auch, dass Sie so angetan waren über die vielleicht doch andere Art von Praxis, wie Sie es bei mir kennengelernt haben. Das ist ja ein uraltes Haus, 150 Jahre alte Villa. Und da habe ich das Glück, mit einer Kollegin zusammen eine Gemeinschaftspraxis zu betreiben. Ja.
Gut, ja, und dann fangen wir einfach an mit dem, was ich gerne von Ihnen wissen wollte. Sie haben davon gesprochen, dass Ihre Patienten Sie ein bisschen anders kennenlernte zu Beginn der Pandemie, nachdem Sie bei Facebook einen Artikel, einen Text gepostet haben, in dem Sie sich wie ausdrückten. Was haben Sie mit diesem Text gesagt?
Ja, es war halt so, ich hatte schon im März voller Befremden vernommen und bemerkt, wie die Medien und die Regierung über diese Erkrankung, aus meiner Sicht halt eine Erkältungskrankheit, berichteten und wie die Krankheit hochgepusht wurde zu einer Pandemie. Und mir war noch ganz gut im Gedächtnis die sogenannte Schweinegrippe, also Pandemie vor 11 Jahren, 2009 war die, und habe so bei mir gedacht, das kann ja gar nicht sein, dass die das gleiche Drehbuch nochmal machen, obwohl der Schwindel damals doch relativ gut aufgeflogen ist. Und habe dann, als ich gemerkt habe, dass auch meine sonst geliebte Süddeutsche Zeitung plötzlich begann, in sehr einseitiger Weise über das Thema zu berichten und die alltägliche Zahlenakrobatik von Herrn Drosten und Herrn Wieler und so weiter auf die erste Seite brachte, ohne auch anderslautende Meinungen mit nur einem Wort überhaupt zu berichten, nur ein Wort davon zu berichten. Und ich hatte schon damals auch ein bisschen über alternative Medien mich erkundigt, wie denn die Seuche zu bewerten sei, was das überhaupt für eine Seuche ist, und war einfach zutiefst entsetzt, wie Regierung und auch die Süddeutsche Zeitung darüber berichteten und uns tagtäglich in Panik versetzten. Und habe dann am 19. April, also morgen vor einem Jahr, die Süddeutsche gekündigt mit einem doch relativ deutlichen Kündigungsschreiben, und das habe ich dann auch auf Facebook gepostet, wo ich dann meinen Frust da reingeschrieben habe, dass eben ja, die Süddeutsche vermutlich das Beste verliert, was sie hat, nämlich ihre Leser, wenn sie uns nicht in differenzierter Weise, wie wir sonst gewöhnt waren, über diese Pandemie unterrichtet. Und daraufhin habe ich dann, muss ich mal sagen, überwiegend doch Applaus bekommen in Facebook. So nach dem Motto, endlich traut sich das mal einer sagen, weil es gab da damals auch schon eine ganze Menge Leute, die gesagt haben, da stimmt doch was nicht. Und hatte dann auch gemerkt, wie das im Facebook halt so üblich ist. Da gibt es dann auch einen Shitstorm oder ein paar Leute, die sich dann vehement gegen einen wenden. Und ich wurde dann auch zunehmend in der Praxis angesprochen. Was Sie da so sagen, ist ja ganz anders als das, was man liest in der Zeitung. Wie können Sie sowas sagen? Und man hat mich doch sehr in Frage gestellt.
Ah ja, trotzdem Sie doch so ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis eigentlich zu Ihren Patienten und vor allen Dingen umgekehrt haben. Wie sind Sie damit umgegangen oder was haben Sie denen gesagt? Oder gab es die Möglichkeit, manche zu überzeugen davon, dass sie einfach wachsam sein müssen?
Ja, also soweit ich mich noch erinnere, ist jetzt doch schon ein Jahr her, habe ich damals versucht, möglichst sachlich darüber zu sprechen und einfach gesagt, ich habe halt noch nicht eine Meinung dazu, sondern ich habe einen Verdacht, dass hier was nicht stimmt. Und ich würde mir sehr wünschen, dass man ein Thema, welches so hochgekocht wird in den Medien, möglichst kontrovers diskutiert, damit die Regierung nicht nur noch eine Antwort kennt, nämlich immer mehr Verschärfungen der Maßnahmen, wo vielleicht ein abgestufteres Vorgehen sinnvoller gewesen wäre. Und ja, die Patienten haben doch sehr viel Verständnis geäußert und die meisten haben dann auch gesagt, da werde ich mich auch mal erkundigen und schlau machen. Dann habe ich gesagt, Sie dürften halt nicht nur Mainstream-Medien sich anschauen, weil offensichtlich sind andere Meinungen hier nicht so erwünscht.
Und das heißt, Sie haben keine Patienten verloren, sondern im Gegenteil, Sie waren einfach in Austausch mit ihnen.
Ich habe schon sicher auch Patienten verloren. Vielleicht zeitweise verloren, das weiß ich ja nicht. Vielleicht kommen die dann auch wieder. Das ist ja eh in der Hausarztpraxis nicht so ganz einfach zu sehen, wenn man verloren hat, weil manche Patienten kommen ja einfach sowieso bloß alle paar Jahre mal. Das sieht man nicht so regelmäßig. Aber Tatsache war, dass ich eine ganze Menge Patienten neu gewonnen hatte, genau deswegen, weil diese Leute offensichtlich keinen Ansprechpartner mehr fanden bei den Ärzten, weil doch viele meiner Kollegen auch recht, regierungstreu und mainstreamt reagierten, sodass ich dann fast wie ein seltenes Exemplar bei uns war.
Wie gehen Sie damit um, wenn Sie mit anderen Kollegen sprechen, die so ganz Mainstream sind und die ja nun wissen, dass sie eine andere Meinung haben, beziehungsweise Ärzte für Aufklärung, da sind ja einige doch auch wieder dazugetreten, die aber enorme Schwierigkeiten bekommen, allein dadurch, dass sie sich dort listen lassen. Wie ist das bei Ihnen im Kollegenkreis im Moment, die Stimmung?
Sagen wir so, jetzt ist es wieder besser geworden. Es war schon mal schlechter und wir hatten auch in der Praxis da ziemliche Diskussionen drüber. Auch mit anderen Kollegen hatte ich da gesprochen, auch Freunde und Kollegen, die durchaus anderer Meinung sind wie ich. Und es waren am Anfang sehr erhitzte Diskussionen und zum Teil auch, so dass man dann gar nicht mehr miteinander gesprochen hat, was halt andere Menschen auch erlebt haben. Das haben wir unter Kollegen dann auch so erlebt, dass es gar nicht so leicht ist, jemanden, seine eigene Meinung nahezubringen. Und ich hatte dann schon das Gefühl, ich werde dann auch so ein bisschen in die Ecke Verschwörungstheoretiker gestellt und ja, wenn die gesamte wissenschaftliche Welt, so wurde das ja immer ausgedrückt, wenn die gesamte wissenschaftliche Welt sich darüber einig ist, was das für eine gefährliche Seuche ist, wie komme ich dann bloß dazu, mich da dagegen zu stellen? Und ja, so nach dem Motto, du kleines Licht, kannst dir das gar nicht erlauben, jetzt quasi eine andere Meinung zu haben.
Und hat sich das gewandelt im Laufe dieses Jahres jetzt? Gibt es da mehr Zweifel an der Vorgehensweise, auch jetzt, wo die Impfstoffe ja rausgekommen sind? Wie ist da die Stimmung, beziehungsweise was sagen Sie? Das sind jetzt zwei Fragen auf einmal.
Ja, ob sich was gewandelt hat, würde ich auf jeden Fall mit Ja beantworten. Sowohl bei mir hat sich was gewandelt, also ich muss jetzt nicht mehr unbedingt recht haben. Natürlich habe ich meine Meinung schon noch sehr kritisch gegenüber den ganzen Maßnahmen, ist ja keine Frage. Für mich ist nach wie vor das Ganze ein riesengroßes Theater. Nicht, ich leugne nicht Corona, um Gottes Willen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich hatte das auch selber durchgemacht. Für mich war es halt eine Erkältung, aber ich habe auch schwerkranke Menschen gesehen. So ist es nicht. Ich weiß, dass Corona gefährlich sein kann, keine Frage. Und dass es in manchen Landstrichen auch gewütet hat, dass die Menschen das auch direkt erfahren konnten. Bei uns war es jetzt nicht so im Ort, dass die Leute gesagt haben, na, da liegen die Toten in den Rinnsteinen oder jeder kennt jemanden, der gestorben ist oder schwer erkrankt ist. Sowas bei uns nicht. Aber bei mir läuft da viel zusammen in der Praxis. Ich wusste natürlich, was los ist. Und um zur Frage zurückzukommen, es hat sich insofern was gewandelt. Ich muss nicht mehr unbedingt recht haben. Und die Diskussion ist wieder durchlässiger geworden, mit den Kollegen auf jeden Fall. Ja, ich habe auch wieder so das Gefühl, man lässt mich einfach auch gelten mit meiner Meinung. Und ich muss es auch nicht mehr jedem unbedingt auf die Nase binden. Wenn es jemand wissen will, schon. Wenn mich jemand positiv fragt nach meiner Meinung, sage ich schon. Und jetzt zweiter Teil der Frage, wie es jetzt ist mit den Impfungen. Das ist tatsächlich jetzt ein kontroverses Thema nochmal. Ich denke immer noch, dass die Impfung wahrscheinlich unnötig ist, insgesamt unnötig, weil die Erkrankung mit einer Tödlichkeit von 0,1 bis 0,3% weltweit eine Sterblichkeit hat, die durchaus im Bereich einer mittelstarken bis starken saisonalen Grippe, Influenza, liegt. Und eine Impfung dagegen hätte ich akzeptiert, wenn man mit dem Impfstoff so lange Erfahrung sammeln hätte können, wie mit anderen Impfstoffen auch, nämlich 5 bis 8 Jahre Zeit gehabt hätte, einen Impfstoff zu entwickeln. Die hatte man aber nicht. Und trotzdem wird jetzt der Impfstoff gepusht, wie wenn es tatsächlich das Heilmittel für die Pandemie wäre. Und da bin ich doch sehr sehr am Zweifeln, ob man nicht am Schluss mehr Schaden mit der Impfung anrichtet, als die Erkrankung anrichtet. Und das ist ja immer mein Bestreben als Arzt, dass ich halt, wenn ich schon nichts nützen kann, wenigstens jemanden nicht schade. Wenn ich jemanden impfe, dann ist es ja zuerst mal ein gesunder Mensch. Und da muss ich mir wirklich gut überlegen, was ich dem antue.
Ja. Ja, zumal wir ja jetzt wissen, also ich weiß nicht, man weiß ja überhaupt nicht mehr, was jetzt wirklich wahr ist. Aber dass gerade AstraZeneca schwerwiegende Nebenwirkungen schon gezeigt hat in Form von Blutgerinnseln, oder ist das eine Verschwörungstheorie? Was sagen Sie dazu?
Ja gut, das wird ja auch vom Mainstream anerkannt, dass die Nebenwirkungen, die selten sind, vorkommen. Im Übrigen nicht nur bei AstraZeneca, sondern auch bei den beiden anderen, Moderna und BioNTech, gibt es das. Entschuldigung, da ist jetzt gerade was. Meldung. Das geht jetzt wieder nicht weg. Sehen Sie den Balken, der da oben drin ist?
Nee, ich sehe nicht.
Gut, okay, dann lasse ich den drin. Da kommt. Ja, auf jeden Fall gibt es auch diese Nebenwirkungen bei den anderen Impfstoffen. Die ist bisher noch selten. Jetzt stellt sich immer noch die Frage, wenn ich unter 70-Jährige impfe, die nur mit geringer Wahrscheinlichkeit überhaupt erkranken, geringe Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal, im Laufe des Jahres erkrankt vielleicht noch ein weiteres Prozent der Bevölkerung manifest an Corona, könnte sein. Und das Sterberisiko für einen unter 70-Jährigen ist im Mittel bei 0,05%. Wenn ich also unter 70-Jährige impfe mit 0,05% Sterblichkeit, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 1% an Corona erkranken, dann muss ich in dieser Altersgruppe 200.000 Menschen impfen, um einem das Leben zu retten. Das könnte durchaus passieren, dass bei einem von 200.000 eine schwere Nebenwirkung der Impfung oder sogar ein Todesfall auftritt. Das wird man erst wissen, vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Und ich behaupte jetzt mal, wenn wir nicht Corona hätten, sondern irgendeine andere Erkrankung, wogegen wir impfen, hätte diese Impfung niemals eine Zulassung in so kurzer Zeit bekommen. Und das ist ja auch nur eine Notfallzulassung. Und es wird ja auch offen zugegeben, dass es ein Experiment ist. Und ich hätte noch Verständnis für dieses Experiment, wenn die Erkrankung, die Zielkrankheit, gegen die wir impfen, wirklich sehr tödlich wäre. Wenn da 1% oder 2 oder 3% aller Menschen dran sterben, dann würde ich sagen, ja, okay, dann kann die Impfung ruhig auch mal ein paar Nebenwirkungen machen. Schlimmer als die Krankheit wird sie schon nicht sein. Aber bei so einer Erkrankung, da habe ich eben meine Zweifel, ob das am Ende des kommenden Jahres nicht ganz anders ausschaut. Also ob dann nicht mehr Schäden auftreten durch die Impfung als durch die Krankheit. Ich bin kein Hellseher, ich weiß es nicht, aber ich habe Zweifel.
Das Perfide ist ja, dass die Nebenwirkungen gar nicht wirklich festgehalten werden können. Aufgrund dieser App, die, ich habe das nicht so ganz verstanden, aber die Nebenwirkungen kann man nur ganz kurze Zeit angeben und dann nicht mehr. Und es gibt auch niemanden, der dann dafür haften würde oder der das dann weitertragen würde, sodass es gelistet würde, wann welche Nebenwirkungen wirklich auftreten, wenn die jetzt nicht sofort auftreten, innerhalb, glaube ich, einer Woche.
Insofern, ja, da wissen Sie mehr als ich. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie die Nebenwirkungen der Impfung erfasst werden. Ja. Natürlich kann jeder selbst eine Impfnebenwirkung anzeigen, wenn er es will, beim Paul-Ehrlich-Institut zum Beispiel. Normalerweise läuft es ja so, dass auch die Ärzte, die diese Nebenwirkung feststellen, ans Paul-Ehrlich-Institut weiter melden. Aber da gibt es jetzt ja schon mal große Unstimmigkeiten bei den vielen Todesfällen, die im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung in den Altenheimen weltweit aufgetreten sind, wo entweder eine gerade laufende Corona-Welle durch ein Altenheim zog und die frisch geimpften Menschen doch in einem wesentlich höheren Prozentsatz getötet hat als ohne Impfung. Also zum Teil 50-60% der Infizierten, die geimpft waren, auch gestorben sind. In dieser Altersgruppe der hochbetagten 80- bis 100-Jährigen wäre 10-20% Sterblichkeit zu erwarten gewesen. Und all diese Todesfälle in den Altenheimen wurden ja nicht systematisch nachverfolgt. Das habe ich auch bei dem hiesigen Altenheim in der Nähe von Tutzingen miterlebt, wo von 38 Infizierten schließlich 19 gestorben sind, also auch 50%. Und die Ärztin, die maßgeblich beteiligt war an den Impfungen, die hielt das alles für Zufall und die sagte, naja, die Impfungen kamen halt zu spät. Ansonsten wären die wohl gerettet worden, wenn die früher geimpft worden wären. Und ich habe dann den Zweifel, ich denke halt, dass es kein Zufall war und dass die Leute nicht trotz der Impfung gestorben sind, so viele, sondern wegen der Impfung. Und da gibt es ja auch Wissenschaftler, die beschreiben sogar den Mechanismus. Das führt jetzt hier zu weit, um das nochmal zu sagen. Aber ich denke halt, normalerweise müsste man bei einer Notfall zugelassenen Impfung alle Vorsichtsmaßregeln gelten lassen, die man auch sonst für Impfungen gelten lässt und noch viel mehr jeden einzelnen Todesfall, der im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung auftritt, auch mit Obduktion zu klären, um wirklich zu entscheiden, ist der Impfstoff gefährlicher als die Krankheit.
Also das ist ja völlig wahnsinnig, wenn wir hier so viel von Wissenschaft sprechen, dass es dann plötzlich einen Zufall gibt, den es doch eigentlich in der Wissenschaft kaum gibt und dass man sich das dann so erklärt. Ich meine, da ist doch etwas dahinter, weswegen das dann so deklariert wird. Oder was haben Sie für ein Gefühl, was dahinter stecken könnte, hinter dieser
Kampagne? Die Motivation eines Arztes, der selber geimpft hat, ist ja völlig klar. Der will natürlich nicht schuld sein daran, dass viele Menschen sterben. Natürlich wird er das eher mal für Zufall halten. Das verdenke ich diesen Menschen ja auch nicht. Aber von Seiten der Wissenschaft, also von Seiten des Paul-Ehrlich-Institutes aus, müsste eigentlich nicht das dem Zufall oder dem jeweiligen Arzt überlassen sein, ob da eine Obduktion erfolgt oder nicht, sondern von Haus aus eine routinemäßige Obduktion angeordnet werden bei jedem Verstorbenen, der im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung verstorben ist. Ganz egal, ob man jetzt denkt, das ist von der Impfung oder von was anderem, aber man müsste da unbedingt nachschauen.
Aber sonst weiß man ja nichts. Von vornherein so gewesen, dass Obduktionen nicht stattfanden oder nicht ausreichend stattfanden im Zusammenhang mit Corona. Das
Richtig.
Ist dann eigentlich nur eine Folge. Und wie erklären Sie sich das?
Naja, da hat man ja auch am Anfang, oder sogar das Robert-Koch-Institut wollte Obduktionen von Corona-Opfern untersagen, bis dann der mutige Herr Püschel aus Hamburg gesagt hat, ja, was soll denn das? Wir haben schon Lassa-Fieber-Tote obduziert und Lassa-Fieber ist ja wohl eine andere Krankheit als Corona. Da sterben 60% der Menschen und trotzdem haben wir sie obduziert. Wieso dürfen wir jetzt Corona-Patienten nicht mehr obduzieren? Und das war sehr gut, dass er das gemacht hat, weil man dann eben festgestellt hat, dass viele der sogenannten Corona-Toten nicht an, sondern mit Corona gestorben sind. Und das haben ja auch andere Leute auf der ganzen Welt festgestellt, die obduziert haben. Das ist ja nichts spezifisch Deutsches.
Genau, und dennoch werden die ja gezählt und im Mainstream so behandelt, als ob Corona die Todesursache gewesen wäre. Und die meisten wissen ja gar nicht den Unterschied zwischen an und mit. Die werden ja alle gezählt, oder verstehe ich das falsch?
Ja, genau. Ja, so ist es. Genau, die werden gezählt.
Ja, aber da muss ja irgendwas dahinter stecken. Ist es ein Ansinnen der Pharmaindustrie oder was kann der Grund dafür sein, dass so etwas jetzt passiert? Und dann auch noch in Impfzentren, wo man den Ärzten ja quasi ihren Job wegnimmt. Also gut, so viel impfen kann ein Arzt wahrscheinlich gar nicht. Aber dennoch in einem Impfzentrum ist ja nicht mal ein Arzt dort vor Ort oft, der dann haftbar wäre, beziehungsweise der die Nebenwirkungen erfasste und der dann Ansprechpartner ist? Oder wie sehen Sie das? Da muss doch irgendein Ansinnen sein, dass das gesteuert und kontrollierbar stattfindet, diese Impfungen über diese Impfzentren.
Ja, natürlich, da könnte man jetzt viel Verschwörungstheorien ausbreiten, das will ich aber hier gar nicht. Ich glaube nicht, dass das Ganze auf Zufall beruht, diese zum Teil völlig abstrusen Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona, sondern ich glaube schon, dass auch eine gewisse Agenda dahinter steckt. Und wer da dahinter steckt, das sage ich jetzt nicht. Das kann sich jeder selber raussuchen aus den alternativen Medien. Nach den Mainstream-Medien ist es völlig klar, das ist ein Unglück, das über die Menschheit gekommen ist und die Regierungen der Welt versuchen verzweifelt dagegen anzukämpfen und für ihre Völker das Beste zu tun. So ist ja das Narrativ. Das glaube ich nicht ganz. Ich glaube schon, dass da ganz handfeste finanzielle Interessen dahinter stecken, die auch sehr daran interessiert sind, dass dass das Panikorchester weiterspielt und wir Menschen uns, wie dumme Schafe zu allem bereit erklären, auch zu einer Impfung, wo ich denke, dass die meisten Menschen niemals zugestimmt hätten, wenn man ihnen nicht so viel Angst gemacht hätte.
Ja, Jetzt ist es ja so, dass das neue Infektionsschutzgesetz so gut wie durch ist. Also es ist noch nicht ganz durch, aber wir können davon ausgehen, dass es so ist. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass man sich nicht mal in seinem eigenen Garten, zum Beispiel nach 21 Uhr, soweit ich informiert bin, mehr aufhalten darf. Und dass die Beschränkungen so weit in die Grundrechte hineinragen und das alles wegen Corona und dass es als nächstes dann wo so weit kommt, also in den Baumarkt darf man nur noch mit einem Negativtest, das wissen Sie ja alles. Was sagen Sie Ihren Patienten, die kommen und sich impfen lassen wollen oder beziehungsweise ich nehme an, dass vielen Patienten es nicht nur schlecht geht, weil sie krank sind, sondern weil sie inzwischen depressiv werden und gar nichts mehr verstehen. Wie sprechen Sie dann mit ihnen oder was können Sie uns dazu sagen?
Ja, ich versuche dann einfach mal zu hören, was die Patienten selber erzählen und selbst die Hardliner, die bisher noch ganz stramm an Regierungsnarrativ und dem Mainstream-Medien geglaubt haben, die sagen dann auch so manchmal in ihrem völligen Frust, aber das verstehe ich ja jetzt überhaupt nicht mehr, das geht ja gar nicht. Ich darf meine Enkelkinder nicht besuchen, aber wenn ich mit der U-Bahn in München, wenn alles total vollgestopft ist, dann kann ich fahren, dann trage ich zwar eine Maske, aber was hilft mir denn die Maske? Die verstehen auch nichts mehr. Und ich sage dann zu den Menschen, sehen Sie, und deswegen versuche ich jetzt gar nicht mehr, Ihnen irgendwas zu erzählen von meiner Einstellung, weil ich glaube, dass am ehesten die verantwortlichen Politiker, die solche abstrusen Maßnahmen veranlassen, auf unserer Seite stehen, indem sie schließlich die Letzten auf die Straße treiben. Und irgendwann ist bei jedem rote Linie überschritten. Und ich frage auch die Leute dann, wo wäre denn bei Ihnen die rote Linie überschritten? Und das können manche Menschen gar nicht so klar beantworten. Aber neulich hat meine Mutter gesagt, bei mir war die rote Linie überschritten, wo Zwangstests in der Schule zweimal wöchentlich verpflichtend wurden. Dann habe ich gesagt, das geht jetzt nicht. Das ist mein Kind und was in der Nase oder im Mund da rumgepopelt wird, bestimme nur ich. Und da habe ich dann erkannt, dass doch selbst sehr brave Menschen, sehr angepasste Menschen, die wirklich, die eher Angst haben, sich dieser Einsicht zu stellen, dass wir möglicherweise nicht richtig informiert werden, dass selbst die dann sagen, jetzt reicht's, jetzt ist gut. Mhm. Und das tröstet mich auch ein bisschen, weil dann glaube ich wieder an die Menschheit quasi. Mhm.
Ja, das geht mir auch so. Und dennoch sind die Leidtragenden, die Kinder und Jugendlichen, auch die Senioren, finde ich, die da vereinsamt überhaupt nicht mehr erreichbar in ihren Zellen sitzen. Und ich frage mich, was wir jetzt tun können. Also in diesem Moment, wo es an die Kinder geht, es geht ja schon lange an die Kinder und ich habe selber Kinder, die ich unterrichte und die mir erzählen, wie schlecht es ihnen geht, einfach schon mit der Maske und dass sie überhaupt nicht verstehen, dass sie eine Stunde nach der Schule sich mit ihren Freunden treffen oder überhaupt aus der Schule raus und dann nehmen sie die Masken ab und in der Schule müssen sie sie tragen. Also da die fallen zunehmend in Ratlosigkeit und es ist ja auch bekannt, dass es immer mehr Kinder und Jugendliche gibt, die Depressionen haben und auch in den Notaufnahmen der psychiatrischen Kinder- und Jugendpsychiatrien ist es voll, auch von Kindern und Jugendlichen, die sich das Leben nehmen wollen. Was kann man denen jetzt sagen oder bieten? Was sollte man tun, auch den Müttern?
Ja, ist manchmal sehr schwierig. Ich habe jetzt auch ganz viele Menschen in der Praxis, die vollkommen verzweifelt sind und die nicht mehr wissen, ob sie wahnsinnig sind oder der Rest der Menschheit wahnsinnig ist. Sie verstehen nichts mehr und leiden bitter. Und viele Eltern kommen auch mit ihren Kindern und sagen, das geht einfach nicht. Mein Kind mag nicht mehr in die Schule gehen. Mein Kind sagt die ganze Zeit, mir macht das Leben keinen Spaß. Und dieses Elend sehe ich ziemlich oft. Die Eltern wissen natürlich, wie ich ticke und dass ich sie verstehe und deswegen kommen sie auch zu mir. Es gibt ja viele Kollegen, die sagen, mein Gott, sollen sich halt nicht so haben, sollen halt diesen Lappen aufsetzen, gut ist und diese Testungen, was ist denn da schon dabei? Solche Kollegen gibt es ja auch viele, aber wenn man mal so diese Menschen gesehen hat, wie sie leiden und wenn man das spüren kann, wie sie leiden, und ich glaube es denen auch, dass sie leiden. Das ist nicht nur, weil sie aus politischen Gründen vielleicht die Maske ablehnen. Das kann ja auch eine Rolle spielen, aber bei den Kindern glaube ich das nicht. Die Kinder leiden wirklich. Und ich sage den Eltern jetzt immer, sie sollen sich auf jeden Fall vernetzen. Das ist ganz wichtig, dass man sieht, man ist nicht allein auf der Welt mit seiner Einstellung und dass man gegen die Maßnahmen ist. Eltern stehen auf, ist so eine bundesweite Gruppe, ganz, ganz wichtig jetzt, gerade für die Leute mit Kindern, die auch sehr viele anwaltliche Tipps geben und auch Anwälte vermitteln, wo man dann gegen diese Maßnahmen klagen kann. Auch die Schulen dann, auf die Schulen richtig Druck ausüben, und das ist tatsächlich auch wichtig. Und wenn man dann so Aktionen sieht, wie vor manchen Landratsämtern lauter Kinderschuhe abgestellt werden, das wird ja auch dann in diesen alternativen Telegram-Kanälen von Eltern stehen auf gepostet, dann sieht man, da bewegt sich ganz, ganz viel. Und das sind, ich war da schon öfter selber dabei, bei so Eltern stehen auf Versammlungen, das sind meistens eher Leute, wo man denkt, naja, die sind ja ganz biedere Menschen, also gar nichts Revolutionäres und nichts Esoterisches oder so, esoterisch wäre auch gut, aber nichts so Weltfremdes oder gar Rechtsradikales oder nichts, gar nichts, sondern es sind einfach Eltern, die sind richtig, richtig angefressen, richtig schwer betroffen mit ihren Kindern, und die organisieren sich, und das empfehle ich allen, die nicht mehr wissen, wohin sie gehen sollen. Und richtig, ja, auch mit Anwalt klagen.
Ja, nur das nützt ja jetzt nichts mehr, wenn dann wirklich dieses Infektionsschutzgesetz rausgeht. Dann ist ja die letzte gerichtliche Institution quasi schachmatt gesetzt. Und auch wenn auch dieses sich außerhalb der Schule treffen, das ist ja, wird ja jetzt so eingepfercht. Was schlagen Sie vor? Was kann man jetzt wirklich im Hier und Jetzt, natürlich kann man das tun, aber ich bin der Meinung, dass wir noch viel weiter denken müssen, jetzt auch. Dass wir einfach gleichzeitig schon wirklich Alternativen schaffen müssen, wo die Kinder sich zusammentun können. Denn wenn das noch 2 Monate so weitergeht, es geht ja nicht nur um die Kinder, es geht ja auch um die Jugendlichen, die jetzt Abitur machen, die Perspektiven verloren gehen, die jetzt in der Ausbildung sind, wie auch meine Kinder, die nicht mehr wissen, was sie überhaupt in ihrer Ausbildung lernen können, gerade im Hotel- und Gastrowesen. Das ist ja alles totgefahren. Also haben Sie da eine persönliche Vision von dem, was jetzt in diesem Moment zu tun ist? Natürlich, zu Eltern stehen auf und sich vernetzen ist ganz wichtig. Aber es wird uns so Angst gemacht, dass wenn wir uns jetzt treffen in einer Gruppe oder uns vernetzen außerhalb vom Internet oder online, dass wir mit großen, schweren Strafen zu rechnen haben.
Ja, gut, da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Ich kann nur eins wiedergeben, was mir eine Polizistin, die auch anderer Meinung ist als der Rest der Mannschaft, gesagt hat. Die hat gesagt, man sollte nicht vor diesen Strafen so viel Angst haben, auch vor dem Bußgeldbescheiden, die sollte man ganz locker kassieren, und auch freundlich sollte man sein zu den Polizisten, nicht wild diskutieren und sie irgendwie beschimpfen, weil die sind ja auch nur letztlich Handlanger, die halt ja aufgrund ihres Loyalitätsverständnisses diese Maßnahmen durchdrücken müssen, und angeblich haben die ja auch ein bestimmtes Kontingent, was sie an Corona-Maßnahmen quasi zur Anzeige bringen müssen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, keine Ahnung. Aber man soll nicht diskutieren, sondern sagen, bitteschön, stellen Sie mir doch einen Bußgeldbescheid aus. Und wenn der dann tatsächlich ins Haus flattert, bloß ganz mit ein paar dürren Worten ein Widerspruchsschreiben zurückschicken, und man hört nie wieder was. Weil diese Bußgeldbescheide sind, so hat die Polizistin gesagt, nicht justiziabel, das heißt, die liegende Verordnung einfach fehlerhaft ist und mit vielen Grundrechten so vehement kollidiert, dass es nicht funktioniert. Und ob das jetzt sich die grundsätzliche Rechtslage ändert, wenn das Infektionsschutzgesetz nochmal geändert wird, weiß ich nicht.
Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, den ich auch so weitergebe, denn die Bußgeldbescheide oder beziehungsweise die Widersprüche, die stapeln sich ja auch. Die können ja fast gar nicht mehr bearbeitet werden in ihrer Fülle. Und wenn wir aus dieser Angst heraussteigen vor diesen Bußgeldbescheiden, dann haben wir schon mal wieder unsere Würde als Mensch zurückgewonnen und sind schon viel freier in unserer Denkweise und in unserer Kreativität. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Jetzt sind Sie ja tagtäglich mit all dem konfrontiert. Was machen Sie persönlich, um sich da wieder Kraft zu holen für den nächsten Tag, den nächsten Ansturm?
Ja, ganz wichtige Frage. Das war jetzt doch für mich schon teilweise so schlimm, auch wegen der Situation mit den Kollegen. Und ich habe mich immer selber in Frage stellen müssen und bin in Frage gestellt worden wegen meiner Meinung. Und der tagtäglich mehrfachen Konfrontation auch mit Patienten. Es war für mich teilweise so, dass ich dann gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich das noch durchstehe. Und jetzt habe ich so vor 2 Monaten begonnen zu meditieren. Das hilft mir sehr gut. Ich habe das schon mal vor 3 Jahren versucht, aber da habe ich es falsch gemacht. Bin ich ohne Anleitung da reingegangen. Jetzt mache ich es mit Anleitung, zwar auch allein und mit Hilfe von Internetanleitungen, aber eigentlich bin ich draufgekommen über Eckhart Tolle, den Sie vielleicht kennen.
Ja.
Jeder, der irgendwie spirituell veranlagt ist, kennt diesen Mann. Ich kannte ihn nicht, aber jetzt kenne ich ihn und das hat mir unglaublich viel Abstand gegeben zu dem Ganzen. Ich kann jetzt wieder gelassener sein und mein Ego muss nicht immer recht haben. Ich kann das jetzt eher so sehen wie ein großes Theater, das von auf weltlicher Ebene sehr mächtigen Menschen inszeniert ist und wo jeder von uns eine Rolle übernimmt. Und um nicht unterzugehen in dem Ganzen, ist es tatsächlich wichtig, dass jeder Mensch wieder sein Selbst entdeckt. Und dafür bin ich Corona und diesen Leuten, die das ganze Theater machen, auch dankbar. Sonst wäre ich nie dazu gekommen.
Und ich finde auch, dass es unglaublich herzerfrischend und erhebend ist, wenn man einfach Gleichgesinnte trifft und sich mit Menschen austauscht, die ganz direkt sagen, was sie fühlen, genauso wie Sie es beschrieben haben auf den Veranstaltungen von Eltern stehen auf, wo einfach Menschen ganz bodenständige, mitten aus dem Leben jetzt sagen, wie es ihnen im Herzen geht. Und auch das zusammen mit dieser Distanz, die man durch spirituelle Praktiken wie Meditation ja auch gewinnen kann. Das ist, glaube ich, jetzt auch ein Weg, mit dieser ganzen Sache umzugehen und einfach sich selber in Balance zu halten, positiv zu bleiben und dann auch anderen das zu vermitteln oder dadurch ein Halt zu sein.
Ja, genau das denke ich auch. Wie kann ich anderen Menschen helfen, wenn ich selber nicht mehr in meiner Mitte bin?
Ja.
Das funktioniert wahrscheinlich nicht.
Ja. Und was haben Sie für einen Wunsch oder eine Vision, wie unsere nahe oder weite Zukunft aussehen kann, soll?
Ja, das ist noch vielleicht ein bisschen nebulös, aber wenn ich jetzt die Veränderung, die mit mir gerade passiert, anschaue, dann denke ich mir, multipliziere das mal mit ein paar Millionen, die jetzt auch zunehmend vielleicht ein bisschen wacher werden und ein bisschen nachdenken über sich und das Leben. Was macht unser Leben lebenswert? Was, in welcher Welt möchte ich denn leben? Allein sich diese Gedanken mal immer wieder zu Gemüte zu führen, sich die Frage zu stellen, was kann ich tun, was will ich tun, um diese Welt lebenswerter zu machen für uns alle. Und wie die Welt aussehen wird, das kann ich mir noch nicht so gut vorstellen, weil ich einerseits ja ein sehr, ja, sagen wir mal, in Anführungszeichen, realitätsbezogener, naturwissenschaftlicher, orientierter Mensch bin. Auf der anderen Seite sehe ich, wo wir hingekommen sind mit unserer jetzt sehr rationalen Art, mit der Welt und mit uns selber umzugehen. Also uns fehlt einfach was. Und ich glaube tatsächlich, dass es die spirituelle Ebene ist, die uns fehlt, die uns zunehmend abhanden gekommen ist.
Ja, und wenn da eine Handreichung geschieht, in ganz großem Stil zwischen spiritueller Ebene und Naturwissenschaft, dann entsteht ja da schon eine neue Welt, die das mit impliziert und sich auch so gestalten wird.
Ja, da gedeiht aus meiner Sicht ein großes Feld von Dingen, die, also Naturwissenschaft, Verbindung mit Spiritualität, da ist eine große Menge von Dingen, von Theorien, von Ansichten unterwegs, die könnte ich nicht teilen, da bin ich nicht dabei. Also ich denke zwar, Quantentheorie hat in der Naturwissenschaft schon einen Platz, aber ich verstehe viel zu wenig davon, um mich da einklinken zu wollen. Mir ist halt vieles noch recht nebulös, wenn dann Leute sagen, ja, mit Hilfe der Quantentheorie sind wir ja alle, ist jeder mit jedem verbunden zu jeder Zeit. Mag sogar stimmen, das weiß ich nicht. Aber vieles von dem, was da so auch in den Telegram-Kanälen rumläuft und als Naturwissenschaft getarnt wird, das könnte ich zumindest jetzt noch nicht mittragen. Ich weiß es nicht, wo es mich noch hintreibt. Keine Ahnung.
Aber es geht ja auch um eine Achtsamkeit. Einfach eine Achtsamkeit diesen beiden Polen gegenüber, sich selbst gegenüber. Man muss ja Spiritualität und Naturwissenschaft nicht nur unter diesem Aspekt verstehen, sondern einfach eine Achtsamkeit für sich selber, für die Mitmenschen und für die Natur, für unser Umfeld. Einen anderen.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist enorm wichtig. Und wenn Menschen wie Heisenberg oder Einstein am Schluss ihrer Laufbahn, ihrer naturwissenschaftlichen Laufbahn zur Spiritualität gekommen sind, dann halte ich das nicht für einen Zufall, sondern einfach die Erkenntnis, dass unser Verstand viele Dinge nicht erreichen kann, die ein spiritueller Mensch eben schon erreicht. Und da, glaube ich, müssen wir auch anknüpfen, dass wir sagen, der Verstand ist nicht alles. Der Verstand ist ganz wichtig, ein wichtiges Werkzeug, aber wir sind nicht unser Verstand. Ich zitiere jetzt einfach Herrn Tolle. Das finde ich unglaublich beruhigend und erleichternd, wenn ich weiß, dass ich nicht mein Verstand bin, sondern dass ich einen Verstand habe, aber der Verstand hat nicht mich.
Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort, finde ich. Und was kommen wird, ist im Nebel. Aber wenn man das so handhabt, wie Sie jetzt gerade abschließend gesagt haben, dann glaube ich, formt sich da etwas, was sehr lebenswert und sehr ein sehr herzliches Miteinander bereitstellt.
Ja, das hoffe ich auch. Ja, vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie die Stellung halten. Für so viele, die abseits einfach keine Hilfe finden. Und wünsche Ihnen alles Gute und danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne, Frau Feldmann, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Dankeschön, Ihnen auch. Wiederschauen.
Ja, wiederhören.